Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge wird es wieder ziemlich konkret. Bevor ich euch aber meine Gäste vorstellen und mir ins Gespräch einsteigen, eine wichtige Information. Ab sofort kannst du diesen Podcast unterstützen, wenn du willst. Bis jetzt habe ich das letzte Stündli mit meiner Zeit und meinem Geld allein umgesetzt. Und bin in den letzten 3 Jahren auch etwa mal gefragt worden, wie wir die Arbeit eigentlich unterstützen können. Und wenn du gerne etwas möchtest beisteuern, dann freue ich mich natürlich mega. Schau doch auf der Website onda-productions.ch an. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das letzte Stündli ist neuerdings eine Produktion von Onda Productions und darum gibt es eben auch die Möglichkeit, via Onda Productions den Podcast zu unterstützen. Jetzt aber zu dieser Folge hier. Wie reden eigentlich Profis über Sterben, die in Notfallsituationen gefragt sind? Wie bringen sie jemandem bei, dass ein geliebter Mensch gerade gestorben ist? Wie gehen sie mit dem Tod in ihrem Alltag um und wie mit Situationen, die für sie selber vielleicht schwierig werden? In dieser Folge sind eine Rettungssanitäterin und ein Polizist zu Gast. Karin Billeter und Alex Hamann. Die beiden haben sich vor unserem Gespräch nicht gekannt. Unabhängig voneinander sind sie auf mich zugekommen, direkt oder via Arbeitskollegen, weil auch sie immer wieder vor der Frage stehen, wie reden wir eigentlich über das Sterben? Es war mir darum eine besonders grosse Freude, dass sich Karin Billeter und Alex Hamann darauf eingelassen haben, gerade miteinander gleichzeitig ins letzte Stündli zu kommen und über diese Fragen mit mir zu reden. Die beiden sind angereist aus verschiedenen Ecken aus der Schweiz. Die Karin ist seit 23 Jahren Rettungssanitäterin und sie arbeitet bei der Rettung St. Gallen. Vor ihrer Ausbildung zur diplomierten Rettungssanitäterin hat sie als MPA gearbeitet, also als medizinische Praxisassistentin in einer Hausarztpraxis. Sie ist Koordinatorin der Peergruppe IG Nord, die verschiedene Rettungsdienste umfasst. Der Alex ist seit 31 Jahren Polizist und er ist stellvertretender Leiter des Polizeihauptposten Laufen in Basel-Land. Als Kaderpicke mit Einsatzleitungen muss er auch hin und wieder Todesnachrichten überbringen. Als Peer ist auch er im notfallpsychologischen Support von der Polizei engagiert. Hallo miteinander.
Hallo Elena.
Hallo Elena.
Schön, sind ihr da im letzten Stündli und redet mit mir über Sterben. Danke schön. Karin, wann bist du zum ersten Mal im Leben mit dem Tod konfrontiert gewesen?
Ja, schon als Kind. Das war, als ich glaube, in der 2. Klasse war, ist mein Grossvater gestorben. Da habe ich dann ja, das erste Mal das so erlebt, wie es ist, wenn jemand in der Familie stirbt und dann auch das erste Mal ein toter Mensch gewesen.
Und wie hast du das in Erinnerung?
Also positiv. Ja, auch ein bisschen spannende Zeit. Als Kind habe ich da ja, irgendwie auch spannend gefunden. Was ist jetzt alles? Und dann ist dann die Beerdigung. Wir sind Kleider posten, dass wir dunkle Kleider haben und ja, alles drum und dran. Habe ich irgendwie auch spannend gefunden, klar war es traurig. Aber ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ist es sehr interessant und spannend für mich als Kind.
Und beruflich, wann bist du beruflich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert?
Ja, halt schon als MPA, wenn Menschen dann gestorben sind. Vor allem, wo wir dann auch gut kennt haben, wo regelmässig in Praxis gekommen sind. Und direkt dann, wo wir mal eine Reanimation hatten, in der Arztpraxis. Und nachher später dann im Rettungsdienst. Immer wieder halt auf den Einsätzen.
Wie ist das bei dir, Alex?
Also, an den ersten Todesfall oder so, kann ich mich nicht wirklich erinnern. Auch, als ich noch Kind war oder so. Ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern an Grosseltern oder so, weil die sind zum Teil schon gestorben gewesen, oder erst dann noch gestorben, aber ich war recht jung gewesen, aber da, ich kann mich nicht explizit erinnern. Und sonst im Beruf dann schon während der Ausbildungszeit, in der Ausbildungszeit bin ich dann mit dem Tod mal richtig gehend konfrontiert worden.
Im Einsatz dann?
In einem Einsatz, ja, richtig. Ja.
Magst du erzählen über das?
Ja, es ist einfach für mich auch. Eben, du bist in der Ausbildung, du hörst auf deinen Mentor und bist ein bisschen aufgeregt natürlich, oder? Weil auf einmal musst du so Leute anlängen. Ja, hat man vorher natürlich nicht gekannt. Ja, was dann einfach noch alles abläuft, oder? Von Seiten der Polizei. Und dann ist dann gleichzeitig auch noch die Überbringung noch dazu gekommen damals.
Also von der Nachricht meinst du,
genau,
die Überbringung, richtig, von der Todesnachricht?
Ja. Das ist ein bisschen eine heftige Erfahrung gewesen, aber ja.
Was war heftig daran?
Ja, die Reaktion. Die Reaktion von den Lebenspartnern. Und ich habe mir nicht vorstellen, was jetzt da passiert, oder? Aber das ist dann noch, das ist ein Moment einbrennt gewesen, muss ich sagen. Ja.
Mhm. Also als negative Erfahrung in dem Sinn?
Ja, als negative Erfahrung, nein, also ich schaue es nicht als negative Erfahrung, es ist gut, habe ich die wahrscheinlich so gemacht, dann habe ich schon mal irgendwie ein bisschen einen Plan gehabt, gewusst, was mich könnte erwarten, falls ich das wieder mal machen muss, oder so. Aber dass es gerade so ausfällt, damals ist nicht, wenn man sich zuerst mal mit dem Thema oder zuerst mal das miterleben darf, ist es gerade ein bisschen heftig gewesen, muss ich sagen.
Mhm. Wie oft kommt es denn bei euch vor, so im Alltag, eben in der Rettung, aber auch bei der Polizei, dass ihr ja, mit dem Tod konfrontiert seid oder dass Leute versterben?
Ja, fast täglich. Also eh nicht persönlich, oder? Aber wenn man es auf das ganze Gebiet berechnet, dann kann es fast täglich sein, als da Leute sterben. Ja. Es kann sein, dass es natürlich mal eine Phase gibt, wo nichts ist. Also ein, zwei, drei Tage, wo gar nichts ist. Ja. Was so schön ist.
Mhm.
Also kann ganz unterschiedlich sein. Wenn ich zurückdenke, ich hatte Dienst, wo ich zwei oder mal drei Todesfälle am Tag hatte. Aber ich habe auch wieder mal ein halbes Jahr keinen Todesfall. Es ist so unterschiedlich.
Mhm. Mhm. Und wie gehst du heute damit um, wenn jetzt du bist im Einsatz, es ist vielleicht eine Reanimation, wo ja, nicht das gewünschte Ergebnis bringt, jemand stirbt während dem Einsatz. Was geht da ab?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Kommt sicher auf die Gesamtsituation drauf an. Wie alt ist der Patient? Ist er schon krank gewesen? Ist es eine Palliativsituation? Dann hat es vielleicht eher keine Reaktion gegeben. Ja, oder ist es halt ein völlig überraschendes Ereignis, dass jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Dann ist der Einsatz viel heftiger. Und dann bin ich auch viel mehr gefordert.
Mhm. Alex, du hast ja auch immer wieder Einsatzleitungen in so schwierigen Situationen. Und manchmal, eben, hast du vorher schon gesagt, musst du eine Todesnachricht überbringen. Seit dem ersten Einsatz hast du jetzt auch noch ein bisschen Erfahrungen können sammeln, hast sicher viel dazugelernt. Wie geht das heute vor sich? Wie machst du das? Du musst noch einmal anhören und sagen, es tut mir leid, ihrem Mann oder ihrem Sohn oder ihre Frau ist gestorben.
Ja, also vor allem müssen wir uns zuerst informieren, was genau ist. Wenn ich vor Ort gesehen bin, dann weiss ich ja, was passiert ist. Wenn es hingegen etwas ist, wo von einem anderen Kanton mitteilt wird, dass man das muss so gleich wie möglich erledigen, dann muss man sich dort auch informieren. Ja, und dann schaue ich mal, wer alles in diesem Haus halt wohnt, was man dort muss antreffen oder könnte antreffen. Ja, und dann entscheide ich dann, ob ich das allenfalls allein mache oder tendenziell noch jemanden mitnehme, ja. Und vor Ort, wenn dann die Leute sehen, dass die Polizei vor der Tür steht, oder, ist es so, dass ich dann die Leute relativ zuerst, also ich tue zuerst natürlich abklären, bin ich am richtigen Ort, und dann schaue ich, dass ich so gleich wie möglich rein kann, also das meine lassen. Und dann geht es so gleich wie möglich auf den Punkt bringen, warum muss man da sein. Ja.
Also das heisst, du machst es schon mal zum Beispiel nicht auf der Türschwelle,
ja,
sondern
genau.
Du gehst mal
also,
rein. Mhm.
Wenn immer möglich, in den geschützten Raum von diesen Leuten rein. Oder? Und das andere ist aber, ja, und dann so gleich wie möglich auf den Punkt bringen, warum muss man da ist. Ja. Weil grundsätzlich ist es ja schon so, dass wenn die Polizei auf der Matte steht, dass ja die Leute immer ein bisschen einen negativen Punkt sehen, wenn wir da sind, oder von dem her. Und in so Fällen ist es ja dann leider so, ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und dann, also wie findest du die richtigen Worte?
Ja, das denke ich, ist für mich immer so eine Sache, wie die Situation sich nachher ergibt, oder? Ich meine, es kommt darauf an, wie die Person, die verstorben ist, was die Todesursache war, also was passiert ist, oder? Und dass man dort halt das benutzt und dann halt auch die Person benennt, ja. Und dann schaut man, wie sich die Leute geben, oder wie der Schock dann bei ihnen von da verwirken, oder? Das ist sehr unterschiedlich, aber aus dem heraus schaut man dann, wie das Gespräch sich entwickelt, oder?
Mhm. Wenn jetzt die erste Reaktion von dieser betroffenen Person, wie soll ich sagen, auch dich überfordert? Oder gibt es das gar nicht?
Ja, also ich würde nicht sagen, es gibt es nicht. Ich habe es jetzt noch nie konkret wirklich erlebt, bin ich der Meinung, ja. Es hat schon Situationen gehabt, die mich sehr gefordert haben, weil plötzlich dann immer mehr Leute vor Ort gewesen sind. Und das hat dann mit anderen Kulturen zu tun, natürlich, oder? Weil dann ihre Kulturen sind halt, dass man verständig und plötzlich sind sehr viele Leute da. Und dann ist man natürlich schon ein bisschen gefordert, ja, muss man sagen. Ja. Aber spätestens dann eigentlich sollten wir langsam wieder können gehen, wenn immer mehr Leute kommen. Oder? Weil dann ist ja das soziale Umfeld sollte ja dann wirken, oder, in diesen Situationen.
Genau, das frage ich mich auch bei dir, oder? Wie, was passiert nachher, oder? Du hast die Nachricht überbracht, hast du dir vielleicht Zeit genommen, um noch kurz ein Gespräch zu haben. Und dann hast du jetzt sogar angetönt, lässt du die Leute nochmals nicht allein, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also, kommt man auf einen Punkt, wenn nicht gerade jemand angehörig ist, unmittelbar in der Nähe ist, wer man es verständigen oder wer sie möchte verständigen, dass sie das auch gerade machen, dass jemand vor Ort kommt, damit sie nicht allein sind, weil es kommt irgendein Zeitpunkt, wo ich gehe. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich einfach gehe, sondern ich warte wirklich, bis alles aufgeleistet ist oder zumindest auch die Personen da sind, die dann für sie eine Ansprechperson sind. Aber einfach nur davon gibt es nicht. Oder? Ausser es ist wirklich der intensivste Wunsch von dieser Person, als sie jetzt wirklich allein sein will. Und dort zögere ich es ein bisschen raus, um zu schauen, wie das ist. Aber tendenziell ist es dann so, wenn sie partout will, allein sein, irgendwann muss man das auch akzeptieren. Aber, ja.
Und tust du die Leute dann auch mal so ein bisschen auffordern, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, zu schauen, dass sie nicht allein sind?
Ja, also vor Ort sagen natürlich die Leute, wenn sie jemanden haben, dass man mit denen Kontakt pflegen soll. Oder auch die Leute, die gekommen sind, wenn es jetzt nicht jemand aus der Familie ist oder wenn es gerade Freund ist oder so, dann tue ich die auch auffordern, dass sie sich nachträglich noch mal melden bei dieser Person. Nicht das Gefühl haben, die Person meldet sich, sondern dass sie sich dann noch mal melden. Ich mache es höchstens eben dann, wenn die Person will allein sein will. Wenn sie partout will, dass ich gehe oder dass sie will allein sein will, also ich mir dann einfach am nächsten oder übernächsten Tag nochmal telefonisch melden dort, aber ja.
Du hast ja, ich würde gerne gerade noch schnell anschliessen, du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du mal vor einer Weile haben sich so Vorfälle wirklich gehäuft, wo du im Einsatz angetroffen hast, wo Menschen verstorben sind, wo du auch in extremen Situationen hast müssen funktionieren und dann wie so gemerkt hast, hey, irgendwie, wenn sich das häuft, wird es wirklich auch für mich persönlich schwierig, ich muss eine Strategie finden, um mit dem umgehen können. Wie ist das vor sich gegangen? Wie bist du da weitergekommen?
Ja, das ist ein Jahr gewesen, wo einfach ein Ereignisse relativ nah aufeinander gekommen sind, wo hat angefangen mit dem Todesfall von einem Kind, ist nachher, dass es einen Suizid gegeben hat, vor uns direkt gerade, dann ist wieder ein schwerer Unfall gewesen, also nicht ein Verkehrsunfall, aber von einer Person, von einem Fußgänger und dann am Schluss ist noch Flugzeugabsturz gesehen, wo ich einfach immer direkt mit den Toten oder mit dem Schwerstverletzten konfrontiert war. Und bis dort habe ich immer gedacht, ja, das prallt immer ab. Oder? Und immer habe ich den Bericht erstatten, hast immer den Bericht erstatten, hast immer das erzählen oder sagen oder müssen sagen, was gesehen ist. Und dort ist damals meine Lebenspartnerin ist dann einfach ein bisschen der Anker gesehen, wo ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, jetzt lädt es bei mir ab. Also ich habe gemerkt, es überkommt mich Also, und ich habe dem einfach nicht mehr entgegenwirken können. Also, und habe dann tatsächlich, mal, sagen Sie, wie ein Kind von Brille, also, es hat sich wirklich entladen. Und, aber es ist mir nachher wesentlich besser gegangen, muss ich sagen. Und zum Glück habe ich noch anschließend gerade Ferien gehabt. hat mich zwar schon ein bisschen beschäftigt, die Ferien, aber es hat doch geholfen, das nachher ein bisschen zu verschaffen, die ganze Sache. Und dort habe ich gewusst, eben, wir sind nicht Roboter, wir sind auch Menschen und oft, ich muss auch ein bisschen mehr auf mich schauen oder hören.
Ja. Mhm. Und wie bist du nachher wieder eingestiegen in den Alltag, nach diesen Ferien?
Ja, das ist einfach gewesen, eigentlich, aber ich habe ein bisschen mehr auf mich geschaut oder gehört, auch auf Mitarbeitende habe ich viel mehr geschaut, wie sie reagieren und so. Ich habe dann auch viel mehr nachgefragt, was man vorher nicht wirklich viel gemacht hat. Oder man hat es einfach gemacht, aber wahrscheinlich so in der Floskel quasi. Und seitdem muss ich sagen, weiss ich, wie umgehen mit diesen Sachen. Also Emotionen lasse ich zu. Ich weiss, ich tue das auch meinen Mitarbeitenden, je nachdem auch kommunizieren. Und einfach vor allem akzeptieren, wenn so etwas passiert. Ja, nicht das Gefühl haben, ich muss bei den Kollegen dann erzählen, ja, der Weichbecher oder so, überhaupt nicht. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das wäre ja völlig falsch. Oder? Sondern da geht es darum, dass die anderen dann ihn auch unterstützen. Oder? Und sagen, komm, wir reissen den Karren zusammen. Ja, also, dass die Unterstützung gespürt wird. Ja.
Also das heisst, es hat in der Zwischenzeit auch Platz für solche Themen, für Emotionen. Man hat ja schon so ein bisschen, hast jetzt ein bisschen angetönt, so ein bisschen die Klischeebilder im Kopf, oder? Von der Polizei und man ist ein Herd und so.
Aber mit dem geht jeder ein bisschen selber um, natürlich. Oder ein Haufen nehmen es heim, ein Haufen dann daheim mit den Lebenspartner, je nachdem die Sache besprechen oder erzählen. Es gibt Leute, so wie ich zum Beispiel, ich jetzt nicht so viel erzählen daheim. Ich will das eigentlich nicht daheim haben, nach Möglichkeit. Aber es gibt Situationen, die muss ich loswerden. Logischerweise ist dann die Person, die einem am nahestehendsten ist, ist dann eigentlich der Bezugsort. Oder? Und ja, und das hilft auf jeden Fall. Ja.
Und es hilft aber auch, wenn man kann im Team, in der Arbeit noch mit anderen darüber reden kann, die auch die Rolle kennen, die du hast.
Genau,
oder?
Richtig,
in der, Wie erlebst du das, Karin? Hat es bei dir auch schon so Situationen gegeben, wo du nachher wie so gemerkt hast, hey, und jetzt muss ich einfach mal können durchschnaufen?
Ja, das hat es sicher schon gegeben. Also vor allem, ich muss noch mal erzählen, ich merke dann ganz schnell, das Reden tut einfach gut über den Einsatz. Und ich habe es ähnlich, ich würde es nicht heimnehmen, ich würde es möglichst im Geschäft können besprechen oder mit Leuten aus dem eigenen Team, weil die verstehen mich auch. Da muss ich gar nicht groß erklären, wie jetzt der gewirkt hat auf mich oder was jetzt noch ist. Und da merke ich einfach, da ist einerseits die Einsatznachbesprechung oder dann im Nachhinein nochmal mit jemandem Vertrautem aus dem Geschäft oder mit einem Peer das einfach nochmal durchbesprechen. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht und da weiss ich, das tut einfach gut. Und ich merke dann auch ganz klar an mir, ist es jetzt wirklich gut, weil dann gehe ich heim und muss auch nicht mehr daran denken. Und wenn ich daheim merke, so jetzt rotiert noch ein Einsatz, es kommen wieder Fragen oder es kommen sogar Emotionen, das hat es auch schon gegeben, dann ja, muss ich es einfach nochmal besprechen im Geschäft mit jemandem.
Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon den Begriff Peer erwähnt. Vielleicht können wir auf das noch kurz eingehen. Du hast dort auch schon seit langer Zeit eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Rolle, um auch im Team können eben so Situationen auffangen. Wie funktioniert das System, das Peer-System?
Also wir haben einfach in diesen verschiedenen Teams von den Rettungsdiensten haben wir Mitarbeiter, die noch eine Schulung besucht haben, so ein bisschen für die psychologische Nachbearbeitung nach schwierigen Einsätzen oder belastenden Einsätzen. Und die Leute haben dann einfach ein offenes Ohr, wenn man so einen Einsatz gehabt hat oder etwas noch da ist, wo man nochmal anschauen muss, nochmal besprechen, wo einen beschäftigt. Natürlich kann man zu jedem Mitarbeiter gehen, aber das sind einfach spezielle, die sich für das zur Verfügung stellen.
Was lernen Sie denn in dieser Schulung, die du jetzt angetönt hast?
Du lernst einerseits über die verschiedenen psychologischen Belastungen, wie du damit umgehst, wie du in ein Peer-Gespräch gehst, wie du dort kommunizierst, auf was du schaust, weisst, wenn so eine Belastung eben dann länger anhaltend ist, was für Symptome gibt es daraus raus. Und lernst ganz klar auch, wo die Grenze ist von der Peer-Arbeit. Also ein Peer ist kein Psychologe und kein Psychiater, sondern das ist einfach so ein niederschwelliges Angebot für die ersten Reaktionen oder eben wenn etwas noch ein bisschen belastend ist, wenn es noch ein bisschen hängt, dass man da loslassen können.
Und auch extra so eingerichtet, dass es quasi dann jemand ist, eben aus der Peer, aus der Gruppe, oder? Das heisst eigentlich gleichgesinnt. Also das heisst, wenn du jetzt mit einem Peer kannst darüber reden, hilft es dir auch ein bisschen zu wissen, ah, der Mensch weiss genau, von was er sich redet, weil er auch solche Situationen antrifft. Ist das ein relevanter Faktor?
Genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Der Peer ist jemand aus der eigenen Reihe. Der versteht meinen Job, der versteht, was ich draussen mache, was ich erlebe draussen. Der weiss, was heisst, wenn ich im Dunkeln einen Einsatz mache mit Regen etc. Das sind alles Faktoren, die wirken. Und ja, ein Peer bei uns, der geht ja selber auf die Strasse und weiss, wie es draussen ist. Darum ist das ganz wichtig. Es wäre nicht gleich, das mit irgendjemandem zu besprechen, mit einem Psychologen, der mein Metier nicht so kennt. Darum sagen wir, das ist einfach so ein niederschwelliges Angebot. Und bei uns ist auch so ein Peer einer wie wir. Das ist jemand aus der eigenen Gruppe.
Bist du selber auch schon froh gewesen um das Angebot?
Ja, ja. Also eben, ich merke es ganz klar, wenn ich heimkomme. Und mir kommt jetzt gerade ein Bild in den Sinn. Dann bin ich so rumgelaufen in der Küche und bin zu der Kaffeemaschine und an den Einsatz zurückgedacht. Ja, ich musste auch brüllen und habe gemerkt, hey, es ist ja gar nicht gut. Ich bin heim und es ist nicht gut für mich. Und ich finde immer so, ich sage das auch immer den anderen, den neuen Mitarbeitern, hey, räumt euch einen Rucksack auf, wir wollen den Job noch lange machen. Und dann merke ich bei mir selber, hey, jetzt ist die Zeit zum Aufräumen. Ich muss einfach nochmal anschauen. Und ich weiss auch, wenn ich es vergessen nachher oder es einfach wegrutscht und nicht mehr präsent ist, dann ist es gut.
Was war das für ein Einsatz, der dich dort noch so lange beschäftigt hat?
Es war jemand, wo wir sind zu dem Einsatz gekommen, die Person hat noch gelebt, wir sind raus in den Rettungswagen und plötzlich hat sie aufgehört zu schnaufen. Wir sind in die Reihe gelaufen, relativ unvorgesehen.
Reanimation.
Genau, in die Reanimation gelaufen, haben dann reanimiert. Wir sind ganz lange allein gewesen, ohne Notarzt. Und eben, es war Nacht um zwei gewesen, es war dunkel gewesen. Wir haben ja, keinen Erfolg angebracht. Es war dann für alle auch überraschend gewesen, dass die Person verstorben ist, auch für die Angehörigen. Wir haben es gut akzeptiert. Im ersten Moment. Und dann ist die Polizei gekommen. Und die haben dann alles ein bisschen in Frage gestellt. Haben dann in dem Moment auch gesagt, ja, aber die Person ist ja noch, die hat ja noch mit euch geredet. Und was habt ihr denn gemacht? Und wir sind dann auf das Mal so ein bisschen schuldig da gestanden. Es wird alles genau untersucht. Das ist mir das erste Mal passiert. Ja, und das hat mich dann wirklich überfordert.
Du hast dich wie nicht mehr gleich gut abgrenzen können.
Ja, und ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Ich denke mir, also ich habe ja am Anfang kein schlechtes Gefühl gehabt und habe gedacht, ja, es ist einfach, wir wissen jetzt nicht, was war bei dieser Patientin, aber sie ist verstorben. Und wir haben eine Reanimation durchgeführt, die haben wir korrekt durchgeführt. Und doch sind recht viele spezielle Fragen gekommen. Und da haben wir dann beide, also als Team, sehr belastend empfunden. Und dann habe ich gemerkt am Morgen, ja, eben, wie soll ich denn da jetzt im Geschäft lassen? Da habe ich jetzt einen Teil heimgenommen, der für mich beunruhigend war. Und dann habe ich dann im Laufe des Tages schon einen Peer angerufen und gesagt, ich muss das nochmal besprechen, ich muss das nochmal anschauen, dass ich ruhig weitergehen kann und dann in den nächsten Einsatz gehen kann.
Und wie schnell geht denn das, dass du da hast können, das Angebot wahrnehmen?
Also da habe ich am Nachmittag schon mit jemandem nochmal darüber geredet.
Ja.
Ja.
Wir haben jetzt gerade an diesem Beispiel gehört, mit ein bisschen schwierigen Untertönen, aber ja, es ist ja immer so, oder oft, nicht immer, aber oft so, dass in so Situationen sowohl die Rettung wie auch die Polizei vor Ort ist. Und für beide ist ja die Situation grundsätzlich gleich schwierig, aber ihr habt völlig unterschiedliche Rollen und Aufgaben. Mich nimmt es jetzt so ein bisschen Wunder, mögen ihr beide ein bisschen aus euren Warten erzählen, was ist so, wenn ich an so einen Ort ankomme, meine erste Aufgabe, um was kümmere ich mich als allererstes und wo kommen wir auch miteinander in Berührung? Willst du anfangen, Alex?
Ja, also wir tun, bevor wir an den Einsatzort kommen, tun wir uns absprechen, wer welche Rolle übernimmt vor Ort. Wenn natürlich die Rettung noch dort ist, wenn wir natürlich von denen wissen, was passiert ist oder respektive was sie gemacht haben, wir müssen einen Überblick haben. Weil das ist natürlich immens wichtig, in welche Richtung es nachher geht oder was wir allenfalls müssen aufbieten oder wie wir weiterverfahren im ganzen Einsatz. Ja. Und die Aufteilung wird dann meistens kommen wir ja zuerst das Zweite vor Ort und dann der eine kümmert sich um das, was die Rettung gemacht hat und der andere um die Angehörigen, wenn es Angehörige vor Ort hat natürlich. Und einer von beiden muss auch den Lead führen, der dann auch die weiteren Massnahmen dann, trifft, wo man muss, was Aufgebot angeht. Ja. Ja, und für die Rettung verstehe ich das in einem gewissen Sinn, weil wir kommen natürlich mit schon ein bisschen speziellen Fragen. Ja, schlussendlich, ich meine, oft sind sie auch vor uns dort, kommt auch vor natürlich, oder? Und dann ist klar, dann wollen wir natürlich genau wissen, was gegangen ist, oder? Und da kann es natürlich schon unangenehme Fragen geben. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Ton. Aber das ist eine gewisse Anspannung halt da, beidseitig. Und aber ich denke, sonst ist es halt leider etwas, was wir machen müssen. Unsere Aufgabe, unseren Auftrag. Und dann müssen wir halt so viele Informationen wie möglich haben, dass wir es in die richtige Bahn bringen. Ja.
Was sagst du dazu, Karin?
Also jetzt allgemein gesehen auf Einsätze, wenn wir hinkommen und ist eine kritische Situation, dann ist bei uns nicht immer schon klar, wer den Lead macht. Wir tun immer abwechseln. Und so ist dann einfach die Reihenfolge. Außer sagt dann jemand, ja, hey, nein, das will ich jetzt nicht machen oder das geht jetzt gerade nicht. Ja, und dann führt die Person durch den Einsatz mit der Unterstützung vom Gespändli, wo neben dran ist, und der Notarzt kommt noch dazu, je nachdem.
Ja. Also eigentlich in der klassischen Situation, sagen wir jetzt, es wäre jetzt ein Unfall, egal ob zuhause oder auf der Strasse, sind ihr eigentlich zuerst vor Ort. Wenn der Polizist kommt, dann ist eigentlich die Rettungssanitäterin schon da.
Also wenn es daheim ist, meistens schon, genau.
Genau. Und, ja. Und du als Rettungssanitäterin, Karin, du hast natürlich den Fokus dann auf den Patienten oder auf die Patientin.
Genau.
Und ab dem Moment, wo sie allenfalls verstorben ist, dann auf den Angehörigen.
Richtig, ja, genau. Das ist auch der Moment, wenn wir dann sagen, ja, jetzt eben ist jemand verstorben, kommunizieren wir den Angehörigen und nachher machen wir das Telefon, dass wir dann die weiteren Dienste aufbieten.
Mhm.
Wie jetzt die Polizei oder was denn einfach noch braucht. Notarzt ist meistens inzwischen schon da, stellt den Tod fest und ja, nachher warten wir dann auf Partnerorganisationen.
Mhm. Und wenn jetzt du kommst, Alex, was ist denn deine erste Aufgabe? Eben, du hast vorher gesagt, so ein bisschen schauen, was ist passiert und alles aufnehmen und so, aber mit welchem Ziel? Also was ist dein Auftrag?
Ja, den Sachverhalt so genau wie möglich zu erheben, was passiert ist, oder? Ja, ob es jetzt ein Unfall war, ob es jetzt ein Suizid allenfalls war, ob wir ein Delikt haben, natürlich, oder?
Also die drei Sachen schon mal auseinanderbeindeln, genau, und unterscheiden.
Ja, aber das Gesell sieht man in der Regel relativ schnell oder gleich.
Mhm.
Je nach wie es die Schilderung war oder so. Ja, und dann sind halt eine Haufe Fragen im Raum. Und dann müssen wir das darum, wenn wir uns dann aufteilen, damit der eine, die sich um einen Part von der Sachverhaltsaufnahme kümmert und der andere dann sich halt mit dem weiteren Aufgebot oder mit den Angehörigen beschäftigt, oder? Damit man das ein bisschen abgrenzt hat, ja.
Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo du, Karin, dann eigentlich würdest wieder weiterziehen?
Ja. Also, wir sprechen uns dann immer ab mit der Polizei. Kommt auch eben ein bisschen auf die Kultur drauf an, wenn plötzlich, wie du vorhin gesagt hast, viele Leute da sind, dann haben wir auch schon, sind wir dann länger geblieben, weil es einfach die Unterstützung noch gebraucht hat. Wenn es aber gut überschaubar ist und ja, ich merke so. Am Anfang habe ich meistens eine Nähe zu den Personen, die dann noch dort sind, zu den Hinterbliebenen und ja, nachher merkt man, dann kommen eben andere dazu und es ergänzen sich dann noch andere Gespräche und dann gibt es eine Distanz und dann ist irgendwann ist völlig klar, jetzt ist gut, jetzt können wir gehen. Ist alles aufgeleistet.
Und bis dahin, wo die Polizei kommt oder grundsätzlich überhaupt jemand anders kommt, hast du jetzt vorher auch schon geschildert, oder ist schon ganz viel Nähe da? Also was passiert in dem Moment, wo du merkst, okay, jetzt können wir eigentlich nur noch warten, bis der Notarzt den Tod festgestellt hat. Für mich ist klar, jetzt muss ich dieser Angehörigen oder dem Angehörigen sagen, der Mensch ist jetzt leider verstorben. Wie gehst du da vor?
Kommt auch ein bisschen auf die Situation drauf an. Also ich habe auch schon gemacht, dass wenn wir noch am Reanimieren sind, dass ich Angehörige nebenan nehme und auch sage, wenn sie möchten, näher sein, kommen sie näher an. Ich informiere dann schon, dass es vielleicht nicht gut aussieht, dass es schwierig ist, dass wir, wenn wir jetzt alles machen, dass wir jemand nicht mehr selber schnauft, dass wir von außen durch die Kompressionen das Herz das so pumpt, dass eben nicht mehr selber funktioniert, dass einfach so Schritt für Schritt mitkommen im ganzen Prozess, wenn da die Angehörigen möchten. Und ich habe auch gelernt, wenn jemand nicht möchte dabei sein oder wenn es für jemand zu viel ist, dann gehen die Leute raus. Und ich erlebe es auch so. Also wenn jemand zeigt, ich möchte dabei sein oder ich möchte auch mithelfen, dann nehme ich es wirklich näher zu mir an, sollen auch anknündeln und wir arbeiten und ich erkläre, was wir alles machen. Und ich erkläre dann auch, wo wir stehen. Und dann kommen sie auch mit über, eben, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dran, es gibt keine Veränderung. Ja. Dann ist ja dann das Ende absehbar. Ja, und dann sagen wir da den Angehörigen, dann kann es sein, dass wirklich dann ganz nahe sein wollen, dass der verstorbene Patient oder gerade bei dem Prozess, der dann läuft, einfach möchte da sein, nebendran sein, den Patienten noch berühren. Und manchmal gehen sie dann in einen anderen Raum. Das kann ganz individuell sein. Aber ich möchte auch wie da offen lassen, dass alles möglich ist. Zum Gespüren, was brauchen die Angehörigen und dass das auch leben können. Ja, und nachher hören wir dann auf und wir sprechen uns schnell ab. Wer macht was, wer räumt auf, dass es ein bisschen ein schönes Bild ist. Wer geht zu den Angehörigen. Und dann ist für mich auch wieder so ein bisschen rausgespüren, wo stehen sie gerade, was können wir jetzt schon sagen. Ist vielleicht schon der Zeitpunkt, dass ich fragen möchte, ob sie jemanden anrufen. Brauchen Sie jemanden? Haben Sie jemanden jetzt sehr gern bei sich? Und dann ermutige ich die Leute auch, das selber anrufen und das selber formulieren, was jetzt passiert ist. Weil dann sehe ich so ein bisschen, wo es steht, geht da und so ein bisschen der Trauerprozess, es fängt dann alles an laufen. Ja, und dann schaue ich auch, dass wir genug Zeit haben, dass wir im Moment noch da sein können. Kläre das mal ab mit der Notrufzentrale. Wir informieren die Polizei. Und dann wissen wir auch, wie lange haben sie, bis sie da sind. Das ist meistens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Und da gibt uns dann nochmal ein bisschen Zeit, einfach zum Präsent sein. So ein bisschen, ja, für die Angehörigen da sein und den Raum bieten, den sie dann brauchen.
Und was braucht es oft?
Nur Präsenz. Es braucht nicht viel Wort. Die direkt Betroffenen. Einfach, dass jemand da ist und so ein bisschen den Raum haltet. Also ich merke oft, dass es ist einfach gut, im gleichen Raum hineinzustehen und nichts gross zu machen.
Gibt es manchmal noch Fragen, die du kannst beantworten kannst, um es verstehen zu können?
Das bieten wir an, aber manchmal braucht es das gar nicht. Aber es ist sicher ganz anders, wenn es zum Beispiel eine Familie ist und sind noch Kinder rum und dann ist natürlich von uns jemand anders noch absorbiert. Da ist jetzt so ein bisschen die Situation, wenn vielleicht 1 bis 2 erwachsene Leute dort sind. Dass man dann einfach präsent ist.
Wie ist denn das für dich selber in dem Moment? Du hast jetzt eine halbe Stunde reanimiert und jetzt merkst du, eigentlich merkst du es ja schon vorher, aber du hörst jetzt auf und sagst, jetzt haben wir wirklich nichts mehr machen oder nicht mehr können machen. Was ist das so für ein Gefühl für dich als Rettungssanitäterin?
Ja, ich spüre dann einfach ganz fest, jetzt stehe ich mitten im Einsatz. Und für mich geht es weiter. Also, ich denke, es ist nicht für alle Rettungssanitäter gleich. Ich habe auch schon erlebt, dass andere dann rausgegangen sind. Und ich finde, das ist wie ein Selbstschutz. Man darf sich da auch rausnehmen. Also, ich muss dann nicht weitermachen. Ich selber mache gerne weiter und bin nachher bei den Angehörigen. Manchmal erzählen sie auch dann von dieser Person. Und das finde ich dann so schön. Und dann sehe ich auch so, ja, es kommt jetzt etwas und sie sind im Moment und sie nehmen es wahr. Und ich denke manchmal auch, das hilft diesen Menschen dann ganz fest in der ganzen Verarbeitung. Und es macht mir keine Angst. Also ich fühle mich sicher in dem Moment. Egal, was dann kommt.
Ja. Ja, wir haben es auch schon davor gehabt, im Vorgespräch, oder, dass du, wie gesagt hast, eigentlich sind wir ja in dem ganzen Prozess, wenn jemand verliert, wenn jemand stirbt, spielen wir wie eine kleine Rolle. Aber ihr seid natürlich in einem extrem entscheidenden Moment dort. Und auch wenn es nur für eine halbe Stunde oder drei Viertelstunde ist, das ist so ein Moment, wo wahrscheinlich den Leuten sich ins Gedächtnis einbrennt, oder? Und wo ich mir noch vorstellen kann, dass es eine andere Ausgangslage ist nachher für die Trauer, ob ich mich in dem Moment bereit gefühlt habe oder nicht. Hast du auch so Situationen, Alex, wo du schon gemerkt hast, hey, jetzt habe ich da irgendwie in dieser kurzen Zeit, wo ich da war, wie können einen Unterschied machen?
Ja, das hat es sicher schon gegeben. Ich meine, schlussendlich hören wir meistens eine Geschichte von einem Menschen, die wir in der Regel nicht kennt haben. Und die Geschichte, wir müssen die Leute dann auch die Geschichte erzählen. Und jetzt noch schnell, ich habe es spannend gefunden, was Karin gesagt hat mit dem, eben, dass sie bei einer Reha jemanden annimmt. Ich hatte jetzt eigentlich immer Tendenz gehabt, wenn wir nicht eingebunden gewesen sind in der Reha, als wir die Leute weggenommen haben, als die Rettung hat können arbeiten, als sie sich wirklich nur auf das konzentrieren können. Das habe ich so einen spannenden Input gefunden. Also, vielleicht müssen wir auch nochmal unsere Dings von der Sanität mal fragen. Stört es, wenn die Person da ist? Oder ich denke, das ist noch...
Mhm. Also ist das bis jetzt wie so ein Praxis, ungeschriebenes Gesetz, also, man schaut, dass die Angehörigen...
Also ich sag mir einfach, es ist ja eigentlich kein schönes Bild zum Zuschauen von einem Aussenstehenden, sage ich jetzt, wenn die Rettung da an einer Patient schafft, an einer Person, oder? Egal, ob es jetzt eine ältere oder eine jüngere, oder es ist nicht schön zum Zuschauen. Es ist auch immer die Anspannung da. Und bei den Leuten ist, bei allen ist die Hoffnung da, als doch noch etwas kommt. Oder? Und darum bin ich der Meinung, bis jetzt gesehen, dass ich will, dass denen irgendwie nicht unbedingt antut. Ich meine, dass die Bilder, die brennen sich auch in den Kopf. Oder? Und dass man sie dann halt in einen geschützten Raum nimmt oder halt ein bisschen weiter weg. Oder? Aber das habe ich jetzt eigentlich noch einen richtig spannenden Input gefunden, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Ja, wie erlebst du das, Karin, wenn die Polizei auch vor Ort ist?
Also sie lassen uns ja arbeiten und würden sicher nichts sagen, wie wir es machen. Für mich ist es einfach, die Angehörigen, die haben das Recht, um da zu sein. Und ich glaube, jeder zeigt selber, was für ihn geht und was nicht geht. Weil das ist so eine Ausnahmesituation. Und ich stelle mir es auch schlimm vor, wenn man rausgeschickt wird und nachher ist der Angehörige verstorben und erst dann kann ich wieder in den Raum rein. Und darum finde ich, ja, wir arbeiten da. Wir bieten alles an, was möglich ist. Und wir heben den Raum. Das machen wir und das können wir.
Mhm. Also das heisst, du würdest wie dafür appellieren, dass man es den Angehörigen erstens überlässt und zweitens allenfalls sogar explizit fragt. Möchten sie dabei bleiben oder möchten sie jetzt, wenn ich jetzt die Rolle von der Polizistin habe, möchten sie vielleicht mit mir in einen anderen Raum über oder wollen sie da bleiben?
Ja. Unbedingt. Also ich frage immer. Wirklich immer. Und klar, wir können nicht zu viele Leute rundherum brauchen. Ich erzähle jetzt von einer Szene, wo vielleicht eben zwei Personen in dem Haushalt sind und jemand verstirbt dann plötzlich oder kommt in die Situation und die andere Person, ja, wenn sie möchte, da sein. Oder gerade auch eben Eltern, wenn Kinder oder Jugendliche dann in so eine Situation kommen. Also, ich würde ja nie weggehen von meinem Kind. Nie.
Ja, also wirklich abhängig auch vom Setting oder je nachdem gibt es dann auch noch andere, eben zum Beispiel, wenn es jetzt eine erwachsene Person ist, die da in Lebensgefahr schwebt, wenn dann noch Kinder rum sind, ist vielleicht der Fokus dort drauf, dass die Erwachsenen wie zuständig sind, dafür zu schauen, dass die Kinder jetzt das haben, was sie brauchen, aber auch dort, wie siehst du das, Karin, würdest du sagen, ja, Kind schickt man einfach sowieso mal raus? Je nach Alter, oder würdest du das dort auch offen lassen?
Ich würde es auch offen lassen, aber dann wäre ich sicher in der Pflicht, nachher mit den Kindern noch zu reden. Aber dann braucht es ja sowieso nachher eine intensive Nachbetreuung, wenn das daheim passiert. Aber auch dort, ich würde
Ich finde es einfach schlimm und ich glaube, Fantasie ist einfach immer schlimmer als die Realität. Das habe ich auch so gelernt.
Ja. Ja.
Und dann glaube ich, nachher kommt der Selbstschutz, dass jemand selber einen Schritt zurückgeht, wenn er es nicht vertreibt.
Mhm. Was geht dir gerade durch den Kopf, Alex?
Ja, jetzt, ich habe mir jetzt auch die Situation auf dem Moment mit King vorgestellt. Also, es ist ja nicht so gemeint, dass ich das denen ja verbiete, dort zu sein, oder? Es geht mir, ich sag, mehr darum, die Bilder, die sich dann einbrennen, von dem, wie man da schafft an einer Person. Und, ich denke, ja, mit Kindern ist es eh dann nochmal ein bisschen Stufe heftiger. Und jeder, der selber Kinder hat, macht sich dann wahrscheinlich auch Gedanken, wie würde ich oder wie würde ich mir das ergehen. Und ja, dort ist es natürlich schon sehr wichtig, dass die relativ gleich betreut sind. Ja. Mhm. Auch wenn sie das Ganze gesehen haben. Oder? Aber auch, dass man ihnen dann auch dem Lebenspartner oder Partnerin, die dann genommen ist oder auf jemanden von der Familie, dass man denen sagt, was jetzt Sinn macht oder was man jetzt vielleicht in Betracht ziehen soll. Ja.
Mhm. Also, dass man dort auch nicht aus der Situation rausgeht und sagt, ja, jetzt wissen die sich dann schon zu helfen, sondern vielleicht haben die auch Adressen parat oder Anlaufstellen, wie ist das?
Also, eben in einer Familie mit Kind ist ganz klar, dass nachher weitere Begleitung, Betreuung braucht. Ausser wir merken gerade schon vor Ort, das Familiensystem ist so stark und es ist jemand da, der ja, klaren Kopf hat im Moment und kann selber dann ein bisschen weiter reagieren und schauen. Aber sonst kommt bei uns psychologische Ersthilfe auf den Platz.
So wie eine Art Care-Team.
Dann. Genau, oder man kann mit dem Kispi dann irgendwie schauen, also Kinderspital oder egal was denn ist, aber wir würden die Leute nie dann auf sich lassen. Da gleisen wir etwas auf nachher.
Mhm.
Ja.
Mhm. Alex, wir haben jetzt gehört von der Rettungssanität, dass es das Peer-System gibt, wo Karin auch eine wichtige Koordinationsfunktion übernimmt in der Nordostschweiz. Du bist auch Peer, ausgebildeter Peer in der Polizei.
Ja,
das ist so, das ja. Auch im Nachgang zu dem Erlebnis gewesen, das du hast, wo du gemerkt hast, irgendwie braucht es für die Emotionen, die da manchmal aufkommen, auch noch einen Raum.
Mhm. Also bei uns ist das neu im Baselland. Das ist also neu. Wir haben das erst seit dem 1. Januar von diesem Jahr operativ. Ich habe dafür die Ausbildung machen, weil die Mitarbeitenden, die sind sehr wichtig. Weil die sollen das Zeug, also was sie erleben, also sollen sie nicht in sich reinfressen oder rumtragen. Sie sollen eine Möglichkeit haben, gewisse Sachen auch loszuwerden. Und natürlich ist das auch von einer Erfahrung, die ich selber gemacht habe, wo wir noch einen psychologischen Dienst hatten vor x Jahren, habe ich das selber mal in Anspruch genommen. Und ja, weil ich wusste, wie heisst, habe ich gefunden, doch, ich mache das, für etwas haben wir das. Und das hat dann auch geholfen. Man weiss dann auch, was passiert mit dem Menschen oder mit sich selber. Oder? Und ja, und da finde ich es schon wichtig, dass das dann unsere Mitarbeitenden auch wissen, was ist normal und was ist nicht mehr normal. Ja. Und was sie sollen machen, dass, was ihnen, also es ihnen wirklich gut geht. Und nicht, dass sie sich nur noch mit dem Negativen beschäftigen. Ja. Und darum das hat mich dann auch fasziniert. Darum habe ich dann auch gefunden, doch, das ist etwas, was wichtig ist für unsere Mitarbeitenden. Ja.
Und wird das viel genutzt jetzt?
Nein, bei uns noch nie so. Es ist noch in den Anfängen. Ja, ich sage es mal leider. Auf der einen Seite kann man fast sagen, gut, aber es schlummert, denke ich. Gewisse Sachen schlummern schon bei einem oder anderen. Aber ich bin positiven Dingen, dass das in Zukunft viel mehr genutzt wird. Ja.
Mhm. Hat das bei euch auch Zeit gebraucht? Karin, bei euch ist es ja jetzt, glaube ich, schon mehr als 10 Jahre.
Ja, genau, wir haben schon über 10 Jahre das Peer-System. Hat sich auch ein bisschen gewandelt über diese Zeit. Und am Anfang ist wirklich viel Aufbauarbeit und so ein bisschen eine Peer-Kultur ins Team hineinbringen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und das braucht Zeit, weil ja, zuerst war immer noch so die Haltung, ja, brauchen wir das wirklich? Und nein, mir geht es schon gut. Zum auch wirklich eingestehen, ja, die Einsätze, die machen etwas mit uns. Und wir müssen wieder aufräumen bei uns selber, dass wir weiter arbeiten können. Und das hat ein paar Jahre gebraucht.
Mhm. Mhm. Karin, dich möchte ich gerne noch mal fragen. Du erlebst es ja doch relativ oft, dass jemand quasi direkt in deinem Beisein stirbt oder kurz vorher. Und du hast mir einmal erzählt, manchmal, wenn du an einen Einsatz kommst und der Mensch ist aber schon gestorben, dann merkst du das manchmal schon beim Reinlaufen.
Ja, das ist so. Das ist etwas, was ich nicht sonst so erzähle. Aber inzwischen auch weiss, dass einige andere Rettungssanitäter uns auch das einmal schon merken, oder? Ja, ich finde, wir kommen rein und fragen dann. Wir fragen ja dann auch ganz viel in dem Moment, die Patientenverfügung. Was ist genau passiert? Ist der Patient schon krank, etc.? Und da habe ich einmal manchmal wie ein Gefühl so, oh, da ist nichts mehr zu machen. Die Person ist schon weg. Und dann reanimieren wir vielleicht noch, wenn die äußeren Faktoren dafür sprechen. Und ich denke dann einmal schon, also, da ist jetzt, da bringt jetzt gar nichts mehr, außer den Angehörigen vielleicht etwas. Das wir noch probieren. Aber so vom Gefühl her, um andere Situationen gibt es, wo ich ankomme und so wirklich fest das Gefühl habe, hey, wow, jetzt, also, die Person ist noch ganz näher. Und dann geht es vielleicht nicht lang. 2, 3, 4, 5 Minuten um in den Rhythmus.
Mhm.
Das ist einfach so ein Gefühl, das mich begleitet, ja.
Mhm. Jetzt hast du ja gerade noch etwas Wichtiges angesprochen. Du musst ja dann an dem Ort und in dem Moment, wo eigentlich die Zeit ja drängt, dann herausfinden, was will jetzt eigentlich der Mensch, der da jetzt in dieser Ausnahmesituation ist und sich nicht äußern kann. Will er überhaupt noch reanimiert werden?
Genau, das würde ich ganz genau wissen. Und darum sind da die ersten Fragen, wo wir schon je nachdem beim Auflaufen in die Wohnung oder beim Innenlaufen halt von den Angehörigen Auskunft brauchen. Gibt es eine Patientenverfügung? Ist die gerade zur Hand? Was ist Vorgeschichte? Haben sie darüber geredet? Was ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen? Haben sie miteinander geredet, wie sie es möchten? Und dann bin ich froh, wenn wir natürlich sofort Auskunft bekommen, damit wir dann schnell auch im Wunsch vom Patienten können handeln. Weil wenn es völlig klar ist, dass jemand nicht wird reanimiert werden und das ist auch niedergeschrieben, dann machen wir das nicht. Also, mhm. Dann möchten wir diesen Wunsch wirklich respektieren und dem kommen wir auch nach.
Mhm. Und wie oft hast du in nützlicher Frist eine klare Information?
Also verbal kommst du sie ja meistens schon über. Es ist wenig, dass die Leute wirklich sagen, nein, über das haben wir nie geredet. Aber dann finde ich, dann ist es auch klar. Dann machen wir jetzt einmal alles.
Mhm. Mhm. Also das heisst, in deiner Wahrnehmung ist eigentlich relativ oft so, dass die Leute durchaus sich die Gedanken gemacht haben,
ja.
Und zumindest ungefähr wissen, was würden sie wollen in so einer Situation.
Ja, und ich finde, da ist auch viel passiert in der Gesellschaft, dass man mehr über das redet, die Patientenverfügungen sind präsenter, die Hausärzte reden auch mit den Patienten über das und da war noch so vor 20 Jahren noch ein bisschen anders gewesen.
Mhm. Mhm. Wie ist das bei dir, Alex? Hast du dir die Gedanken schon gemacht?
Über mich persönlich.
Dich persönlich?
Ja, gemacht schon. Es liegt auch in einem Dossier parat, aber es ist noch nicht komplett ausgefüllt, wie das soll funktionieren. Aber es ist eine wichtige Geschichte, muss ich sagen, das merken wir auch so. Angehörige werden dann nicht von uns, aber wenn jetzt zum Beispiel dann ein Bestattungsunternehmen kommt, kommt der Leichnam abholen, dann können wir von dort schon fragen. Gibt es eine Erdbestattung, gibt es eine Kremation? Und da merkt man schon die ersten Überforderungen der Leute, oder? Wenn gewisse Sachen noch nicht klar festgehalten sind. Ja. Aber ja, nein, ich finde, es ist wichtig, dass man das sich im Vorfeld überlegt oder auch nicht mehr festhält, mit jemandem anschaut aus dem engen Familienkreis. Und man soll es nach Möglichkeit nicht rausschieben, weil das weiss ja nie, wenn das letzte Stündchen ist. Ja. Weiss niemand.
Mhm. Das ist ja so. Wenn es dann da ist, das letzte Stündchen, was wäre so deine Wunschvorstellung? Wie würdest du gerne sterben?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also am liebsten daheim. Einfach, wenn es geht, einschlafen. Ohne, ja, ich kann es wie soll ich sagen, Schmerz oder wie auch immer. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist. Oder? Aber ich denke daheim, das wäre so. Das, wo mich zufrieden wird stimmen.
Mhm. Und du, Karin?
Ja, ich stelle mir, oder in meinen Gedanken, habe ich mehr so das Bild, dass ich ganz alt werde und dann vielleicht am Schluss irgendwo in einem Altersheim bin.
Und dann dort wahrscheinlich dann friedlich einschlafen. Aber das ist noch ganz weit weg.
Ah, schön, das ist schön. Das ist der schönste Teil dran. Ja, wunderbar. Hey, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, für eure Offenheit. Ich danke euch auch herzlich für das, was ihr leistet tagtäglich. Auch für die Sensibilität, die ihr in diesem Thema an den Tag legt. Karin mit schon so viel Erfahrung, wo denke ich auch für andere RettungssanitäterInnen ganz viel kann leisten. Kultur, die du da prägst, das finde ich auch schön zum Hören. Und danke dir auch, Alex, dass du dich diesen Themen annimmst und dass du dir so Gedanken machst, wie könnten wir es echt machen mit diesen Todesnachrichten, dass die Menschen sich nicht völlig allein gelassen fühlen. Danke für das.
Merci auch, danke.
Danke dir.
Also, ich hoffe ja sehr, dass ich, sollte ich je in eine Notfallsituation kommen, an Menschen geraten wie Karin und Alex. Das war eine besondere Folge für mich. Ein Experiment, das sich gelohnt hat. Das Gespräch mit diesen beiden so unterschiedlichen Menschen, die doch irgendwo ähnliche Herausforderungen antreffen und sich da auf das Gespräch eingelassen haben, ohne sich zu kennen, das hat mir nochmal meinen Horizont erweitert. Es nimmt mich Wunder, ob es auch dir so geht oder ob du dir vielleicht völlig andere Gedanken machst zu dem Thema und zu dem Gespräch. Ich freue mich darum über deine Inputs und Rückmeldungen, wenn du magst. Melde dich via Facebook, Instagram oder via dasletztestündchen.ch. Wenn du übrigens zu denen gehörst, die sich gerne noch etwas ausführlicher mit Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen und du außerdem auch noch gerne schreibst, dann ist vielleicht mein Schreibworkshop etwas für dich. Im Workshop «Schreiben über Sterben» nähert man uns diesen Themen «Schreiben» an. Dabei geht es jetzt nicht unbedingt darum, den perfekten Text zu schreiben, sondern darum, das Schreiben zu nutzen, zum Gedanken zu ordnen und Einsichten zu gewinnen. Aber natürlich helfe ich dir auch gerne, noch ein bisschen an deiner Schreibe zu feilen, wenn du das möchtest. Die ersten Daten für 2024 sind jetzt da. Der Workshop findet einmal Anfang März und einmal Anfang April statt. Genauere Infos findest du unter ibello.ch/schreiben-sterben. Im März-Workshop übrigens hat es jetzt genau noch ein Plätzchen. Und im April gibt es aber auch noch ein paar mehr. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden. Mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die das Leben ausmachen. Wenn du diesen Podcast und andere Produktionen von Onda Productions willst unterstützen, dann schau doch vorbei auf onda-productions.ch. Unterstützen kannst du den Podcast übrigens auch einfach, indem du eine Bewertung hinterlässt auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer. Danke für jedes Sternchen, danke für jede Empfehlung. Ein herzlicher Dank auch an Dorothee Bürgi. Das Gespräch haben wir in ihrem Atelier dürfen aufnehmen. Lass doch auch in ihren Podcast rein. Im Hörwademekum von der Dorothee Bürgi geht es um existenzielles Coaching. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.